Lebe gut, der Podcast mit Angela Neiss und Gästen. Einsamkeit, Depressionen, Suizidgedanken, Themen, die in den letzten Jahren stark zugenommen haben und viele Menschen betreffen. Gott sei Dank gibt's Hilfe. Manchmal nicht gleich sofort, aber nee, ich muss mich korrigieren. Eigentlich doch gibt es eine Stelle, wo man zumindest mal sehr, sehr, sehr akut Hilfe finden kann. Es ist die Telefonseelsorge. Seit 1956 gibt es die und hat vielleicht schon sehr, sehr vielen Menschen geholfen. Ich möchte heute mich unterhalten mit der Leiterin der Telefonseelsorge Stuttgart e.V., Frau Martina Rudolf-Zeller. Wir sind jetzt per Du. Hallo, liebe Martina, schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo Angela, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe es eingangs gesagt, die Telefonseelsorge, die gibt es seit 1956. Weißt du da genaues, wie ist die gegründet worden? Warum ist die gegründet worden? Wie ging das eigentlich los?
Das war so, dass in England, in London ganz genau, ein englischer Pater sehr, sehr entsetzt war über die hohen Suizidzahlen und in eine Telefonzelle einen Zettel hingehängt hat und da stand auf Englisch natürlich drauf, ruf mich an, bevor du dir etwas antust. Und diese Welle, die das ausgelöst hat, die läuft quasi immer noch. Also Menschen können anrufen, wenn sie in der Not sind.
Jetzt muss man dazu sagen, du kommst vom Fach. Du bist diplomierte Sozialpädagogin. Du hast eine eigene Praxis. Primär sind deine Klienten Paare, Familien. Wie bist du denn bei der Telefonseelsorge gelandet?
Ich habe 25 Jahre in der Beratungsstelle gearbeitet für Familien und Jugendliche. Und in dieser Zeit ging es mir wunderbar. Und dann war aber irgendwann der Zeitpunkt, wo ich dachte, so, jetzt brauche ich nochmal was Neues. Ich brauche eine Herausforderung. Ich war da schon 52 und habe mich beworben. Und es hat geklappt bei der Telefonseelsorge. Und seitdem bin ich mit großer, großer Freude da seit 11 Jahren und leite diese und bilde die Ehrenamtlichen aus.
Was genau ist denn so der Unterschied, wenn du jetzt sagst, so von deinem Berufsfach, wenn du da mit deinen Klienten arbeitest, klar, die kommen jetzt mal freiwillig und haben wahrscheinlich im Zweifelsfall jetzt nicht so die ganz akuten Themen und jemand, der jetzt wirklich aus der Not heraus euch anrufen muss. Was ist denn der Unterschied jetzt im Verhältnis zu deinen Klienten in deiner Praxis und zu den Klienten, die jetzt akut bei euch anrufen?
Also der Zugang ist vor allem ein unterschiedlicher. Telefonseelsorge bedeutet niederschwellig sich melden können. Also ich brauche keine Krankenkassenkarte, ich brauche keine Begründung, ich brauche keine Diagnose, ich muss auch gar nichts bezahlen, das ist kostenlos. Es ist der niederschwelligste Zugang zum Helfersystem. Und dort melden sich vor allem, also bei der Telefonseelsorge melden sich vor allem Menschen auch mit schambesetzten Themen oder Menschen, die einfach auch gar nicht so richtig wissen, wo bin ich denn überhaupt richtig mit meinem Thema? Wer bei der Paartherapie landet, der hat ja schon eine Idee, was los ist. Wer zum Psychotherapeuten geht, der hat schon irgendwie eine Diagnose oder auch hier ein Ziel im Blick. Telefonseelsorge bedeutet, jeder und jede kann sich melden, egal wie alt, egal mit welchem Thema. Und das ist einzigartig.
Und das sollte man vielleicht noch mit dazu sagen, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. A, man kann anonym bei euch anrufen, sprich, also ich muss überhaupt nicht mich in irgendeiner Form irgendwie erklären, outen, meinen Namen oder meine Adresse angeben. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, gerade weil du auch das Thema Hemmschwelle genannt hast. Und
es ist kostenlos.
Es ist kostenlos.
Und 24 Stunden. Wir sind 24/7 da.
Hast du so das Gefühl, gibt es so bestimmte Zeiten, wo das Aufkommen jetzt irgendwie höher ist oder kann man das überhaupt nicht so runterbrechen?
Schwer zu sagen. Also wenn wir freischalten, klingelt es immer, egal ob morgens um 7, mittags um 12 oder nachts um 1. Und also der Bedarf nach einem Gespräch ist riesengroß. Allein unsere Stelle, wir führen mehr als 13.000 Gespräche im Jahr. Wir bieten auch noch Chat- und Mail-Beratung an. Das heißt, dass wir ungefähr 1.300 Chats führen mit Menschen in Not und Krise und 1.300 Mails hin und her schreiben. Jetzt muss man noch wissen, es gibt In Stuttgart zwei Telefonseelsorgestellen, eine katholische und eine evangelische. Und es gibt 13 Stellen in Baden-Württemberg. Mhm. Also die Idee, 104 Stellen in Deutschland, die Idee, wie viele Gespräche wir führen und mit wie vielen Menschen wir in Kontakt sind. Also wenn man das mal hochbricht, sind Tausende.
Also dass der Bedarf ja eigentlich auch ganz schön groß ist, ne? Ich finde es ja fantastisch, dass ihr auch Chats anbietet, vielleicht für Leute, die vielleicht auch sich nicht artikulieren können, nicht so gerne reden oder vielleicht auch gar nicht sprechen können, man weiß es nicht. Aber auch, das habe ich auch gelesen, ihr bietet ja sogar auch Hilfe an für Menschen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Ist das richtig?
Genau. Es gibt eine Telefonseelsorge in Berlin, die russischsprachig ist, und es gibt eine muslimische Telefonseelsorge, die sitzt auch in Berlin und die ist auch deutschlandweit zu erreichen.
Also ich finde, das ist ja nochmal ein ganz wichtiger Fakt, dass Leute eben, die aus dem Ausland kommen und vielleicht eben unsere Sprache nicht sprechen, einfach wissen, hey, ich kann hier trotzdem Hilfe finden. Mhm. Hat das in den letzten Jahren zugenommen oder kann man sagen, dass es eigentlich immer gleichbleibend ist, was die Zahlen angeht?
Also Menschen erleben Schicksalsschläge. Das kann man nicht zählen oder einschätzen. Aber was wir schon sagen können, ist, dass nach der Corona-Pandemie die Themen Einsamkeit, die Themen Ängste und auch Depressionen eindeutig gestiegen sind. Und zwar ziemlich bei allen Altersgruppen.
Dann lass uns doch nochmal auf das Alter ein bisschen drauf eingehen. Also wenn du sagst, ganz junge Menschen rufen dich an, also wir sprechen jetzt wirklich von Jugendlichen, die euch anrufen oder auch anchatten. Wie funktioniert das da? Kommunizieren die anders als jetzt ältere Menschen, die doch lieber zum Telefonhörer greifen?
Also ich kann schon sagen, die meisten jungen Menschen schreiben uns per Chat. Mhm. Die Best-Ager, nenne ich es mal, also so zwischen 30 und 50, schreiben uns per Mail und die Älteren greifen zum Hörer. Mhm. Aber unbenommen dessen, ungefähr 300 Kinder im Jahr greifen zum Hörer und rufen uns an.
Kinder?
Zwischen 9 und 14.
Geht es dann um Themen wie vielleicht auch akute Themen, häusliche Gewalt oder alles Mögliche? Also du kannst es gar nicht runterbrechen.
Alles Mögliche. Das Haustier ist verstorben oder abends der Papa schichtet und kommt erst noch nach Hause und das Kind ist alleine und hat vielleicht im Rallye-Unterricht oder irgendwo so einen Flyer gesehen von uns und weiß, da kann ich anrufen und einfach mit einem Mensch sprechen.
Aber das finde ich einen ganz schönen Aspekt. Gerade als Kind, wenn du dich alleine fühlst und nehmen wir mal wirklich, das Haustier ist verstorben oder man hat eine schlechte Note geschrieben, man kann jemanden anrufen. Das ist eigentlich eine ganz, ganz großartige Geschichte. Gibt es denn manchmal Fälle, wo du auch sagst, oh, das ist jetzt was sehr, sehr Akutes, wo man sofort irgendwie Hilfe holen müsste, also wo du wirklich merkst, jemand steht vielleicht kurz davor, einen Suizidgedanken zu haben?
Das begegnet uns natürlich auch. In den meisten Fällen geht es wirklich darum, dass wir die Menschen wieder empowern, also ihnen die Selbstwirksamkeit zurückgeben. Und es können ganz kleine Schritte sein oft, ganz, ganz kleine Schritte sagen, mit wem kannst du denn sprechen, zum Beispiel, wenn es jetzt ein Kind ist in der Not, wem schenkst du Vertrauen, gibt es eine Vertrauenslehrerin, gibt es jemand, der dich irgendwie unterstützen kann, die Mutter von einer Freundin oder irgendwie sowas. In den seltensten Fällen, aber passiert natürlich schon auch, ist wirklich so, dass wenn wir Name und Adresse bekommen von einem Mensch, der suizidal ist, dann leiten wir die Rettung ein.
Okay, das heißt also, wenn ihr merkt, es ist jetzt wirklich akut, dann könnt ihr auch wirklich was machen.
Wenn diese Person sich von der Anonymität befreit, dann ja, dann machen wir das.
Ist das schon oft passiert, dass man so ist?
Passiert so ungefähr 5-mal an unserer Stelle im Jahr.
Gibt es manchmal Menschen, wo du so das Gefühl hast, die haben Anlaufschwierigkeiten oder die kommen nicht richtig zum Punkt, weil sie gar nicht wissen, wie sie sich erklären sollen?
Also ganz viele rufen uns an und haben erstmal gar keine Worte für das, was passiert. Mhm. Also wir haben Menschen, die schweigen erstmal, weil sie es gar nicht ausdrücken können, was da so los ist in ihnen. Manche weinen erstmal ganz lang. und können noch gar nicht sprechen. Mit eine Aufgabe, die wir so haben, ist, mit den Menschen gemeinsam so ein bisschen zu sortieren, was ist denn da gerade los, weil oft ist es gar nicht so eindeutig. Mhm. Ja? Also ich muss so dran denken an eine ältere Dame, ihr Mann ist verstorben und hat sie auf Schulden sitzen lassen. Mhm. Und sie war einerseits in Trauer, sie hat ihn unendlich vermisst nach einer langen Ehe. Sie war aber gleichzeitig wahnsinnig wütend, dass er sie da so in dieser Misere sitzen lässt. Und in dieser Mischung, was sie sich erst mal gar nicht so zugestehen konnte, war das Gespräch enorm hilfreich, weil es für sie das Ganze ein bisschen sortiert hat. Ja. Und auch wie so eine Art von Erlaubnis zu sagen, ja, klar darf man auch wütend sein, in der Trauer, das ist völlig okay.
Kommen wir mal einfach zu den Fakten. Ihr werdet von wem getragen?
Also wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir werden unterstützt von der Evangelischen Landeskirche, mhm, und ich muss auch sagen, ganz dankbar, stabil unterstützt. Wir bekommen auch Unterstützung von der Stadt Stuttgart und auch hier stabile Unterstützung und Wertschätzung. Ja, und das dritte Drittel unseres Budgets, das müssen wir über Stiftungen und Stiftungsgelder und Spenden akquirieren.
Und tatsächlich habt ihr, ich hatte es mir irgendwo aufgeschrieben und jetzt finde ich es auf die Schnelle natürlich nicht mehr, ihr habt sowohl feste Mitarbeiter als auch ehrenamtliche Mitarbeiter. Ich weiß jetzt gerade die Zahl nicht, es müsste hier irgendwo stehen, aber ich finde es gerade.
Ich kann es dir sagen, aus dem Kopf.
Sehr gut.
Wir haben 120 ehrenamtliche Mitarbeitende, und wir sind drei Damen in der Festanstellung. Meine Kollegin, die Claudia Pillmann mit 70%, ich habe 100% und dann haben wir noch eine wunderbare Dame in der Verwaltung mit 70%. Und wir sind festangestellt.
Und die Leute, die das alles ehrenamtlich machen, was sind das für Leute, wo kommen die her?
Die meisten kommen schon am Ende ihres Berufslebens, wenn sie sagen, so, ich bin noch fit, ich bin jetzt bald Rentner, Rentnerin und ich will noch was Sinnvolles machen. Alle, die zu uns kommen, kommen mit dem Wunsch, etwas mit Menschen zu machen. Und manche kommen schon aus dem Beruf, zum Beispiel Lehrerinnen. Aber es gibt auch Menschen, die kommen aus völlig anderen Berufssparten, Kfz-Mechaniker oder von der Bank. Und die tauchen ein in eine völlig neue Welt.
Und die werden ausgebildet? Mhm. In was bildest du die aus?
Also wir nehmen uns ein ganzes Jahr Zeit. Wir beginnen mit einem Wochenende. Und hier geht es eher auch um Selbsterfahrung. Auch es gibt eine klare, deutliche Selbsterfahrungseinheit. Man muss die eigenen Kanten und Beulen kennen, damit sie sich nicht verstricken oder zusammenrasseln mit den Kanten und Beulen von anderen. Mhm. Dann beschäftigen wir uns ausführlich mit dem Thema Zuhören. Was bedeutet es wirklich? Wir beschäftigen uns ausführlich mit der gesprächspsychotherapeutischen Haltung von Carl Rogers.
Kannst du das ein bisschen erklären? Gar nicht, sag mir gar nichts.
Okay, ein amerikanischer Psychotherapeut, schon verstorben, der die Grundzüge eines therapeutischen Gespräches definiert hat. Also was genau ist denn hilfreich in dem Gespräch? Und er definiert es auf Empathie, nicht bewerten und Kongruenz, also echt sein im Kontakt. Mhm. Eigentlich ganz simpel. Mhm. Wenn man sich ausführlich damit beschäftigt, aber doch sehr komplex, also schon allein nicht zu bewerten, ja? Also unbewertend in einen Kontakt reinzugehen, fällt unglaublich schwer, weil wir ja ständig eigentlich bewerten. Also mein Bewertungssystem läuft ja immer. Also das zur Seite zu schieben und zu sagen, ich bleibe mal offen, egal was mein Gegenüber jetzt mal sagt oder von sich gibt oder auch ja, reagiert, das ist extrem schwer. Also wirklich zuhören und nicht schon im eigenen Kopf eben sich irgendeine Richtung auszudenken, wo das jetzt hingeht. Eins von den allerschwierigsten Dingen ist, auch keinen Ratschlag zu geben. Also keine Tipps, kein Ratschlag und es geht sogar noch weiter, wir stellen keine Fragen.
Also ihr müsst gucken, dass eigentlich alles von dem Gegenüber kommt.
Genau.
Wie ist denn das für dich als Therapeutin?
Also ich stelle auch wenig Fragen in meiner Praxistätigkeit. Die Erfahrung ist, dass wenn ich nicht an der Handlung bleibe, und die Fragen sind ja oft auf der Handlungsebene, also was hast du gesagt, was hast du gemacht, was hat der andere dann gemacht und so, sondern wenn wir auf die Gefühlsebene wechseln und gucken, wie geht's der Person, wo, da sitzt ja oft der Konflikt, da sitzt die Not, da sitzt vielleicht auch das Ungelöste und auch das Unbewusste. Mhm. Und wenn wir da ansetzen, also nicht auf dem Coaching quasi, ja, du musst halt so und so machen, sondern auf der Gefühlsebene, dann kann sich was klären, dann kann sich was lösen und dann ist die Person auch wieder handlungsfähig. Oft sind die Gefühle im Weg. Ja? Ich wüsste schon, was ich jetzt tun soll, aber die Angst ist zu groß. Mhm. Ja? Mhm. Ich traue mich doch nicht. Mhm. Zum Beispiel. Ja. Da muss die Angst bearbeitet werden. Der Handlungsschritt, der ist logisch und eigentlich klar. Mhm.
Was jetzt auch sehr spannend ist, was ihr ja habt, da würde ich auch noch mal ganz gerne kurz drauf eingehen. Ihr habt eine sogenannte Krisen-App auf eurer Seite. Magst du mal erzählen, wie das so funktioniert mit der Krisen-App? Mhm.
Also ich bin ganz stolz auf unsere Telefonseelsorge in Deutschland, weil wir wirklich versuchen, ganz früh auch soziale Medien, Bewegungen und Movements da aufzugreifen. Mhm. Und diese App ist kostenlos runterzuladen, die gibt's, kann ich wirklich sehr empfehlen. Die ist mit Sozialpädagogen und auch Psychotherapeuten zusammen entwickelt worden. Und kann Menschen unterstützen und begleiten in Krisen, auch in suizidalen Krisen. Also da ist zum Beispiel so ein Tool drauf, da kann ich ein Foto einstellen, was mir Kraft gibt. Oder es ist ein Tool drauf, wo ich auch Namen von Freunden und Freundinnen draufnehmen kann, die ich im Notfall einschalten kann. Mhm. Solche Dinge.
Ist ja im Prinzip auch was sehr Schlaues, auch wenn man vielleicht gar nicht unbedingt jetzt wirklich in einer lebensbedrohlichen psychischen Krise steckt, sondern finde ich jetzt auch als Tool sehr interessant, wenn du sagst, ach Mensch, irgendwie, ja, irgendein schönes Bild, was dir irgendwie einen Halt gibt oder ja, den Namen eines Freundes, einer Freundin. Weil manchmal, das geht ja, glaube ich, allen mal so, hat man ja mal so einen Moment, der einfach irgendwie blöd und dunkel ist. Also das heißt, auch für Leute, die jetzt vielleicht nicht akut in der Krise stecken, durchaus doch einfach ein Tool und eine Möglichkeit, oder?
Auf alle Fälle. Also es ist zum Beispiel auch drin, so ein interaktives Tool, wo man so Stimmungen jeden Tag eingeben kann. Mhm. Und der Krisenkompass spiegelt einem dann, Achtung, ich habe den Eindruck, du kommst gerade in eine Krise, deine Stimmung wird schlechter. Ah. Ja? Man rutscht vielleicht in eine Depression, merkt selber noch gar nicht so richtig. Und so kann dieses Tool interaktiv einem auch einen Spiegel geben.
Man muss ja jetzt sagen, und ich glaube, das ist ja nicht nur seit Corona so, aber ich glaube verstärkt durch Corona natürlich, dass viele Menschen sehr, sehr lange auf einen Therapieplatz warten müssen. Kann man sagen, dass man ein Stück weit mit Telefonseelsorge überbrücken kann?
Mhm, auf jeden Fall. Also ich kann sehr dazu raten, das Gespräch zu suchen, nicht allein zu bleiben. Ganz, ganz, ganz wichtig. So, und ob das dann eine Selbsthilfegruppe ist oder die Telefonseelsorge, bei der man anrufen kann, oder andere Gruppierungen, manchmal auch ein Verband, der Unterstützung gibt. Beratungsstellen bieten auch mal eine Interimslösung an, dass es über eine Zeit lang begleitet werden kann. Aber ganz, ganz, ganz wichtig, nicht alleine bleiben.
Also ich finde, da haben wir schon mal gute Fakten. Ich sage einfach nochmal die Nummer, weil ich finde, das ist eine Nummer, die man sich merken sollte. Das ist die 0800 111 0111 oder unter der 0800 111 0222. Ganz wichtig auch, man kann natürlich sich per Chat melden, man kann sich per E-Mail melden, man hat die Präventivmaßnahme mit eurer App, die man nutzen kann. Was kann man Leuten mit noch auf den Weg geben, wenn man sagt, okay, du hast vielleicht dunkle Gedanken manchmal, was kann man noch präventiv tun?
Sich Hilfe holen, nicht allein bleiben, ich wiederhole es nochmal. Es ist einfach wichtig, in Kontakt zu gehen und auch sich gar nicht schämen dafür. Alle Menschen kennen Krisen, jeden kann das erwischen. Dazu muss man einfach stehen und dann gucken, es gibt Hilfe und es gibt Unterstützung auf jeden Fall.
Und wenn man 10-mal hintereinander anruft, das ist völlig in Ordnung.
Ganz genau.
Wenn ich jetzt mich aktiv hier beteiligen möchte bei der Telefonseelsorge, sag mir doch mal ganz kurz, was kann ich tun?
Auf unserer Homepage unter Mitarbeit kriegt man alle Informationen dazu. Zum Beispiel gibt es da auch einen Fragebogen und wir wünschen uns diesen ausgefüllten Fragebogen mit einer kurzen Bewerbung, einfach, dass wir so eine Idee haben, wer ist denn da so interessiert an der Mitarbeit, so eine kurze Bewerbung einfach an uns schicken. Das kann man jederzeit machen. Im September bieten wir immer einen Infoabend an. Da kommen viele Menschen, die sich erstmal einfach nur informieren möchten über unsere Arbeit. Und wir erzählen ganz viel über Telefonseelsorge. Und dann nehmen wir uns richtig Zeit, uns kennenzulernen und bilden dann eine Ausbildungsgruppe so mit ungefähr 12 bis 14 Leuten.
Pro Jahr aus quasi. Jo.
Leider können wir nicht alle nehmen, die sich bei uns bewerben und Interesse haben, da mitzuarbeiten. Wichtig ist uns eine gewisse persönliche Stabilität, die braucht es für dieses Ehrenamt auf jeden Fall. Wir sind konfrontiert mit so vielen Themen, es braucht einfach ein gewisses Standing. Wir wünschen uns auch, dass, beziehungsweise wir akzeptieren oder wir wissen, dass Menschen auch selber Krisen hatten, das ist völlig okay. Wichtig ist, dass die gut bearbeitet sind. Und dass der Mensch stabil ist.
Aber nimmt man da ab und an mal auch mal Themen mit nach Hause? Ich meine, ich weiß nicht, bei dir als Therapeutin, da kann man sich, glaube ich, ein bisschen besser von abgrenzen. Aber jetzt eure freiwilligen Mitarbeiter, wie sieht es da aus?
Also Selbstversorgung ist natürlich auch ein Thema in der Ausbildung, auf jeden Fall. Unser System fungiert so, dass Ehrenamtliche jederzeit die Möglichkeit haben, sich auch kollegial auszutauschen. Das heißt, es gibt Übergaben des Dienstes in unseren Räumen, sodass man immer die Möglichkeit hat, da, wenn man irgendwas Belastendes gehört hat oder doch irgendwie das Risiko ist, dass man was mitnimmt, dass man es direkt besprechen kann mit einer Kollegin, mit einem Kollege. Und Pflicht ist, es gehört zum Dienst, alle 3 Wochen Supervision.
Tatsächlich, um einfach den Kopf klar zu kriegen. Genau. Wie viele Leute sitzen da denn bei euch pro Schicht eigentlich?
Wir haben 2 Telefonräume und 2 Chat-Arbeitsplätze in unseren Räumen.
Für alle, die bei euch mitarbeiten wollen, kann man jetzt aber auch sagen, auch eure Mitarbeiter sind anonym und geschützt. Das heißt, dass die nicht auch irgendwie von außen irgendwie angequatscht werden können, sage ich jetzt mal. Ihr geht aber auch raus, als Verein der Telefonseelsorge. Magst du da noch mal was drüber erzählen?
Sehr gern. Also vielleicht zur Anonymität. Wir haben eine anonyme Adresse, das heißt, eine geheime Adresse. Wir erleben es schon auch immer wieder mal, dass Menschen sehr verbittert sind und auch uns anschreien und beschimpfen. Und deshalb diese geheime Adresse, dass der Schutzraum für die Mitarbeitenden wirklich auch gewährt ist. Also es steht niemand vor der Tür und weiß, wo wir da sind. Wir wünschen uns, dass Ehrenamtliche mit dem Ehrenamt während des Amtes, ich sag mal, vertraulich umgehen, also dass das Umfeld und die Freunde und die Familie natürlich wissen, aber nicht so drüber raus, damit niemand abgehalten wird, bei uns anzurufen, so nach dem Motto, da kann ich nicht anrufen, weil da sitzt ja vielleicht meine Nachbarin am Telefon, das wäre ja dann vielleicht auch nicht so richtig gut, aber damit wir uns nicht vollständig weganonymisieren selber, gibt es eine Gruppe von Ehrenamtlichen in der Öffentlichkeitsarbeit tätig, die zum Beispiel auch zu Gruppen gehen, Seniorennachmittagen in Gemeinden und ganz, ganz anschaulich von unserer Arbeit und von ihrem Dienst berichten.
Vielleicht erläuterst du noch mal ganz kurz, was der Begriff Supervision bedeutet. Vielleicht weiß das nicht jeder.
Genau. Also wir sitzen uns zusammen in der Gruppe 2 Stunden und wir besprechen Fälle. Das heißt, wir besprechen Dinge, die uns am Telefon oder auch in den Online-Kontakten begegnet sind. Manchmal ist es so, dass es etwas ist, wo wir sagen, puh, ich kenne das selber so gut. Da begegnet mir was, das kenne ich in meinem Leben und ich war erstmal völlig überfordert. Dann ist es wichtig, es zu besprechen und wieder auseinanderzuziehen und zu trennen zu können zwischen, was ist denn meine Geschichte, wie war es bei mir und was habe ich denn da gehört und wie war der Kontakt mit der anderen Person, mit dem Anrufenden oder der Anrufenden. Manchmal geht es aber auch wirklich darum, wir lernen miteinander. Ja? Uns begegnet ein Thema, wo wir erstmal alle sagen, puh, wie muss man denn das verstehen? War das eher eine depressive Reaktion? Oder, also wir lernen ständig dazu und uns begegnen menschliche Reaktionen, mit denen wir uns auseinandersetzen.
Kommen wir mal ganz kurz auch auf das Thema Einsamkeit im Alter zurück. Es muss ja auch gar nicht immer gleich so dramatisch sein, dass jemand jetzt wirklich sagt, oh, ich möchte mein Leben beenden, sondern Einsamkeit im Alter kann ja alles Mögliche bedeuten. Ne? Da geht es um was für Themen.
Also erstmal ist das ein Riesenthema, das wir haben in Deutschland, natürlich auch in Stuttgart und in den Regionen drumherum. Einsamkeit im Alter hat jetzt auch was erstmal Natürliches. Der Radius reduziert sich, die körperliche Beweglichkeit schränkt sich oft ein. Menschen sind mehr ans Haus gebunden. Viele von den Bekannten sind vielleicht verstorben. Also der Freundeskreis reduziert sich. Und oft sind natürlich die Kinder und die Kindeskinder in einem Lebensalter, wo sie massiv beschäftigt sind und unterwegs und vielleicht auch gar nicht in der Nähe leben. Mhm. Also das heißt, das hat was fast Natürliches, die Einsamkeit im Alter. Was weggefallen ist im städtischen Bereich oder ja, in unserem aktuellen Lebensgeschehen, diese nachbarschaftlichen Kontakte, die so einfach so entstehen, gell? Mhm. So am Gartenzaun oder im Haus oder vielleicht auch beim Bäcker so einen kleinen Tratsch. Das ist für ganz, ganz viele Menschen weggefallen und das heißt, sie haben definitiv niemand, mit dem sie sprechen können. Und wenn die Kontakte bei uns entstehen, dann geht es manchmal wirklich um Alltagsthemen, gell? Mhm. Ich weiß gar nicht, was ich kochen soll heute oder die Vögel kommen gar nicht an mein Futterhäuschen und letzten Winter waren sie doch immer da. Ja, das sind dann so die Themen, die beschäftigen. Und natürlich auch das Thema Tod, das Thema, wie wird es denn vielleicht dann im Himmel sein? Werde ich meinen Angehörigen wieder begegnen? Das sind Seelsorgethemen, die mit uns besprochen werden können.
Also eigentlich schon fast auch philosophische Themen, die man dann auch ein bisschen einfach mit jemandem besprechen kann.
Ja, also Themen, die wir jetzt eben nicht mehr oder nicht einfach so mit jedem besprechen wollen, sondern wo wir uns schon auch Zeit nehmen, ja, spirituell und seelsorgerlich ein bisschen tiefer zu gehen.
Hast du einen Wunsch für die Telefonseelsorge? Gibt es da irgendwas, was du dir wünschst?
Ich wünsche mir eine stabile Finanzierung. Im Moment haben wir ja die Kostendeckelung in allen Bereichen. Ich habe die Befürchtung, dass es doch längerfristig zu Einschränkungen kommt. Und Telefonseelsorge ist ein eng gestricktes Konstrukt. Das wäre sehr, sehr, sehr bedauerlich, wenn es wirklich am Geld hängen würde. Das wünsche ich der Telefonseelsorge, dass sie finanziell gewertschätzt wird und unterstützt wird weiter.
Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort, liebe Martina. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Ich habe ja abschließend immer noch eine Frage. Unser Podcast heißt ja Lebe gut. Was bedeutet das denn ganz persönlich für dich?
Für mich bedeutet es ganz persönlich eine gute Mischung von ruhigen Zeiten, wo ich komplett zur Ruhe komme, wo niemand was von mir will, wo ich allein im Wald bin vielleicht. Ja, ich gehe ganz gern joggen. Aber auch, und das ist auch wichtig, wo es um mich herum lebt und da sind Menschen und Gemeinschaft und Familie und auch Ehrenamt und Arbeit. Also eine gute Mischung von beidem und dann lebe ich gut und dann geht's mir gut.
Wunderbar, vielen lieben Dank.
Ich danke dir.
Zu erreichen seid ihr unter der 0800 111 0111 oder unter der 0800 111 0222. Das war unser Podcast Lebe gut, neu an jedem letzten Sonntag des Monats. Die nächste Folge und auch die letzte Folge für dieses Jahr ist dann im Dezember die Weihnachtsgeschichte, gelesen von Uli Peters. Schreiben Sie uns gerne für Anregungen und Kritik unter podcast@schwabenverlag.de und lassen Sie uns gerne ein Like da. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, lassen Sie die Sonne in Ihr Leben. Tschüss, Ihre Angela Neiß.